Ja, es ist uns auch wieder eine Freude, hier zu sein. Wir sind ja schon länger im schönen Linsengericht und bei unseren Freunden Elsbeth und Willi mit Familie. Und jetzt hat's geklappt und wir sind hier. Wir waren schon viel, viel unterwegs, seit wir im Mitte Mai zurückgekommen sind von Kiel bis fast nach Salzburg runter und nach rechts und links und alte Freunde, neue Freunde, ja, manchmal so 3-4 Mal am Tag manchmal dasselbe zu erzählen, ist auch nicht ganz einfach, wenn immer wieder die Fragen gestellt werden bei anderen Leuten, aber es macht auch Freude und wir dürfen auch wirklich viel empfangen. Und so sind wir auch hier, um zu geben und zu nehmen. Ja, ich habe heute bevor wir nach Haiti kamen, haben wir uns gefragt, was sollen wir weitergeben, auch in diesem Heimatdienst, wie wir noch in Haiti waren und planten, nach Deutschland zu kommen, haben wir uns überlegt, was sollen wir weitergeben. Und da hat in einigen Wochen, bevor die Zeit gekommen war, durch das, was wir gelesen haben, Gott uns dahin gelenkt zu einem alttestamentlichen, bekannten Abschnitt, den ich jetzt lesen möchte. Und den finden wir im 5. Buch Mose. Im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel. Ich werde den Abschnitt lesen, ist ein etwas längerer Abschnitt, und dann einige Dinge daraus herauswählen für uns. Es ist ja so im christlichen Leben, es gibt Dinge, die man nie ablegt, wenn du so willst, oder wenn man also will, oder die man nie voll erfüllt, solange wir auf dieser Erde sind. Ich weiß noch, ich habe mal in Brake auf der Freizeit, an einer Jugendfreizeit, da war ein Jugendlicher, der sich so aus der wirklich unchristlichen Welt bekehrt hat und dann irgendwann gesagt hat, na, das mit dem Jesus, das habe ich aber jetzt geschnallt. Gut, wir haben das nie richtig voll geschnallt in dem Sinne. Wir lernen bis zu unserem Lebensende daran. Und so sind einige Dinge, die wir dann heute sehen wollen. Der Text führt uns in die Zeit, als Israel kurz vor dem Einzug ins gelobte Land war. 40 Jahre Wüstenwanderung lagen hinter ihnen. Eine Generation, die Generation der Erwachsenen, die aus Ägypten ausgezogen ist, war gestorben. Und jetzt stehen sie kurz vor dem Einzug und da wiederholt der Mose noch einmal das Gesetz, das Deuteronomium, wie es in manchen Bibeln auch heißt, das zweite Gesetz, die Wiederholung des Gesetzes. Und es beginnt hier in Kapitel 6. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr dein Gott in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, Bäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, folgen den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott in deiner Mitte, dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich vertilge von der Erde. Soweit, wir wollen noch kurz beten. Vater im Himmel, wir haben dein Wort vor uns. Es ist vor langer, langer Zeit geredet. Durch Mose, deinen Knecht, hast du uns diese Worte hinterlassen. Aber sie haben uns auch heute etwas zu sagen, und dass etwas von dem eindringt in unser Herz, dass sie es mitnehmen in die vor uns liegende Woche, in die Zeit, die du uns noch gibst, dass du sie einprägst. Darum wollen wir dich bitten, durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich habe diese Botschaft genannt, entscheidende Merkmale eines starken Glaubenslebens. Wir wollen hier 1, 2, 3, 4 Worte festhalten, die hier Israel gesagt sind. Ich bin mir voll bewusst, wir können nicht 1 zu 1 übernehmen, was Gott Israel gesagt hat, aber wir können viel davon lernen, wie der Apostel Paulus sagt. Wir haben, was damals gesagt und geschehen ist, das ist Gottes Handeln mit den Menschen, und von dem können wir lernen, und das wollen wir auch mitnehmen. So habe ich 4 Worte ausgewählt. Das erste heißt höre. Das zweite liebe. Das dritte lehre. Das vierte fürchte. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das war dieses Glaubensbekenntnis, was bis zum heutigen Tag auch von den Juden, besonders auch von den orthodoxen Juden, immer wiederholt wird. Hat wahrscheinlich auch seinen Niederschlag gefunden, als Mohammed damals ja Teile des Alten Testaments, auch diese 5 Bücher Mose, übernommen hat. Nur hat er dann eben Bekenntnis des Islam, dass Allah der einzige, der alleinige Gott ist. Gut, wir wissen, hier heißt es, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, der Herr allein. Wir können das vielleicht gar nicht so nachempfinden, was das für die Israeliten damals bedeutet hat. Aber wenn wir daran denken, sie kamen aus Ägypten, ein Land mit einer Vielzahl an Göttern. Viele Furchteinflößende, da gab es Götter, die haben einen Krokodilskopf gehabt, oder andere haben einen Falkenkopf gehabt, oder andere waren selbst der Mistkäfer, der Skarabäus war ein göttliches Wesen, und viele, viele andere. Sie kamen in ein Land hinein, Kanaan, voll mit Götzen. Da waren natürlich der Baal und die Astarte, der männliche Gott, der Donnergott und der weibliche Gott, die Fruchtbarkeitsgöttin. Da waren die Götter, denen man Kinder opfern musste. Oder die Götter der Philister. Überall waren Götter. Und man wusste nie, da waren Götter, die für die Ebene zuständig waren, sagt die Bibel, und da waren Götter, die für die Berge zuständig waren. Sagt nicht die Bibel, das war die Meinung der Völker damals. Also musste man sich mit diesen Göttern arrangieren. Das finden wir auch noch bei uns in Haiti. Da sind ja eine Vielzahl an Geistern. Alle Haitianer glauben irgendwie an einen großen Gott. Das ist noch auch durch die katholische Kirche wurde das übernommen. Da gibt es einen Gott. Aber mit dem können wir direkt eigentlich nichts machen. Der ist irgendwo ganz weit entfernt. Allmächtig, ja, stimmt. Aber um sich zu arrangieren, braucht man die Geister. Und das ist immer die Gefahr. Ist mein Geist stark genug, um das abzuwehren, was mir vielleicht jemand anderes an Bösem zufügen will? Oder ist mein Geist stark genug, dass meine Frau tatsächlich ein gesundes Kind zur Welt bringt oder die Ernte gelingt oder kein Wirbelsturm kommt und alles vernichtet? Und hier sagt Gott, Dieses Wort, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das war eine gewaltige Befreiung. Man musste sich nicht mit vielen Göttern arrangieren und man wusste, und das war ja das Hervorragende daran, man wusste, mit wem man es zu tun hat, denn Gott hat sich offenbart. Gott hat seinen Willen kundgetan. Bei vielen Göttern wusste man das ja nicht. Da musste man wusste nicht, hat man jetzt genug geopfert, hat man dieses oder jenes gemacht, was sie befriedigt oder was sie erzürnt? Nein, Israel wusste es genau, Gott hat es ihnen mitgeteilt. Es war der Gott, der sich offenbart hat. Der Gott, der seinem Volk Gebote, Rechte, Weisungen, Warnungen, Mahnungen, Ordnungen, Verheißungen gegeben hat. Und Gott, der treue Gott stand dahinter, sagt, ich werde das tun. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles, was ich verheißen habe, das Positive oder die Verheißungen, aber auch die Warnungen werden erfüllt werden. Das wird geschehen und Israel hatte das immer wieder vor Augen. Für uns im Neuen Testament, ja, wir haben auch das Wort. Wir haben das Wort in lebendiger Form, Jesus Christus. Er war das Wort, das von Gott gegeben worden ist. Botschafter und Botschaft in einem. Aber wir haben auch, und das sagt Petrus uns im 2. Petrus 1,19, wir haben umso fester das prophetische Wort, das aufgeschriebene Wort. Und ihr tut wohl daran, dass ihr darauf achtet. Immer wieder der Aufruf, höre. Wie hören wir? Jesus sagt ja oft, nachdem er Gleichnisse, Geschichten, Gottes Willen dargelegt hat, hat er gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ging nicht um die zwei Dinge, die meine Brille hier parallel halten. Das sind auch, ja, das stimmt, ich muss hören mit den Ohren. Aber es geht ja noch um ein anderes Hören, ein innerliches Hören, ein innerliches Bejahen dessen, was gesagt ist. Immer wieder hat er das gesagt. Und wir wissen auch, dass Paulus geschrieben hat im Römerbrief, der Glaube kommt aus dem gepredigten Wort. Das bewirkt Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Eine Form, in Haiti haben wir es ja, ich weiß, wie wir damals vor nahezu 40 Jahren nach Haiti kamen, da war damals noch ungefähr 80% der Bevölkerung konnte nicht lesen und schreiben. Und wie bringt man Leuten das Evangelium oder die Botschaften nahe? Gut, Predigten ist eine Sache, aber man will ja auch, dass sie richtig Gottes Wort direkt pur, also unverdünnt sozusagen aufnehmen. Und da hat man also in Haiti werden in jedem Gottesdienst lange Abschnitte gelesen. Mindestens ein Kapitel, manchmal sogar mehr, wenn es Psalmen sind, die kürzer sind oder so, dann wird ein längerer Abschnitt. Und wie geschieht das? Die Leute, die eine Bibel haben, die bringen sie auch mit, gebrauchen sie auch, haben sie offen vor sich. Und dann wird gemeinsam gelesen. Sei es, dass jemand im Wechsel liest, der Prediger liest einen oder der vorne steht, liest einen Vers und das geschieht im Wechsel oder alle zusammen. Oder es wird einfach nur vorgelesen, liegt ja auch ein besonderer Segen darauf. In der Offenbarung heißt es, gesegnet ist, der da liest und gesegnet sind, die da hören. Und in dem Timotheus sagt der Apostel Paulus klar und deutlich, fahre fort. Verschiedene Dinge und eins war mit dem Vorlesen des Wortes Gottes. Leute müssen es hören. Und ich kann euch sagen, es ist immer wieder ein Segen. Also mich freut es ganz besonders. Gut, wir haben es auch ein bisschen einfacher. Wir haben nicht viele Übersetzungen in Französisch. Meist wird das Wort Gottes in Französisch oder in Kreolisch gelesen. Da gibt es also jeweils nur eine Art der Übersetzung. Und wenn dann Leute stehen auf und lesen Gottes Wort und manchmal natürlich in den Landgemeinden, da sind vielleicht nur wenige, die lesen können und die Bibel haben. Aber in den Stadtgemeinden, da sind es vielleicht einige hundert. Oder ganz extrem war das zum Ostersonntagsgottesdienst vor einigen Monaten, hatte mich der Pastor von guter Freund von uns eingeladen und sagt, komm doch mal wieder, du musst mal sehen, was nach den 3 Jahren seit dem Erdbeben, was sich hier bei uns in der Gemeinde getan hat. Und wir sind dann hingegangen und wir waren wirklich erstaunt. Und wenn dann ungefähr, ja, wenn 7000 Leute aufstehen und nicht alle haben eine Bibel dabei, aber die, die eine Bibel dabei haben, dann wird gemeinsam gelesen, wie ein gewaltiger Chor. Irgendwie hat das etwas so Erhebendes und Verbindendes auch. Das Wort, dasselbe Wort ist in deinem Mund und ist in meinem Mund. Wir gemeinsam lesen dieses Wort, was Gott uns gegeben hat, ist eine wunderbare, wirklich eine wunderbare Erfahrung. Fahre fort mit Vorlesen, ja, habe ich schon gesagt. Gemeinsames Singen, und das ist auch schön. Es tut uns immer weh, wenn wir hier in Deutschland erfahren, dass sich einige Gemeinden also tief und bitter spalten über den Gesang. Ja, es ist tatsächlich der Fall. Und dann sage ich, wie, da gehe ich nicht mehr hin. Da spielt ja die Orgel nicht mehr, ja, oder was weiß ich, was immer da die Argumente sind. Oder, ja, die singen ja nur das, was ich nicht kann. Dann singen sie auch wirklich auch noch in Englisch, ja. Aber gemeinsames Singen, die Bibel sagt ja, wir sollen, Kolosser 3, Vers 16 sagt, wir sollen uns gegenseitig erbauen, ermahnen mit geistlichen Liedern. Und da gibt es, ich habe das aus, ich wandle das ein bisschen ab oder beziehe das auf dieses, da gibt es Heuriges und da gibt es Vorjähriges. Und wie der Apostel, wie Jesus selber gesagt hat, ein weiser Hausvater bringt Altes und Neues aus dem Schatz hervor. Und ich denke, das ist wichtig. Wir haben einen sagenhaften Schatz. Also für mich sind die älteren Lieder, auch diese Lieder, ich weiß, wir haben sie so in der Bibelschulzeit gesungen, diese Lieder von Gnadenthal da, aber auch dann die alten Choräle oder auch die besonders die Lieder von Paul Gerhardt natürlich, habe ich viele auswendig gelernt, alle 16 Strophen und so weiter. Das ist also ein Schatz, den wir haben, aber auch die neuen Lieder. Es gibt sagenhaft gute neue Lieder. Was wichtig ist, ist, dass der Text stimmen muss. Das ist kein mantraartiges Wiederholen derselben Dinge immer wieder, immer wieder. Und wenn ich es 40 Mal gehört habe, ist es auch nicht mehr wahr, als wenn ich es 3 oder 4 Mal höre. Aber es muss eine Lyrik sein, die stimmt. Hier ein Lichter, die Liederdichter, ich will gar nicht sagen, wer es war, der hatte mal gesagt, es darf nicht die Lyrik sein, die man auch noch als Vollidiot mühelos erfassen kann. Es muss etwas sein, was uns nährt, was uns etwas gibt. Und dann ist das Singen wirklich etwas ganz Wichtiges, wo wir hören und ermahnt und ermuntert und gestärkt werden. Nicht zuletzt natürlich auch die stille Zeit. Der tägliche Umgang mit dem Wort Gottes. Ja, leider, das stellen wir fest, naja, so fromm braucht man doch nur auch nicht werden, dass man täglich Gottes Wort liest. Also es langt ja doch, wenn man das mal am Sonntag hört oder vielleicht nochmal in einem anderen. Nein, nein. So wie wir uns ernähren müssen mit physischer Speise, damit wir am Leben und gesund bleiben, brauchen wir Gottes Wort. Und denn Gott hat geredet und wir müssen hören. Die Bibel sagt nicht umsonst, weist den nicht ab, der geredet hat. Und Gott hat geredet. Er hat uns den Schatz seines Wortes hinterlassen. Den sollen wir zu uns, deswegen sollen wir die Ohren, die inneren und die äußeren Ohren aufmachen zu hören. Nummer 2. Liebe, gleich im Anschluss. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist ja das Wort, was Jesus zitiert hat, als der Pharisäer zu ihm kam und sagte, Meister, viele Gebote, was ist das wichtigste und das größte Gebot? Und da sagt er, dies ist das höchste und das größte Gebot. Und dann fügt er noch aus 3. Mose 19, Vers 18 hinzu, das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind die 2 Liebesgebote, die eine die vertikale Liebe zu Gott, zu dem wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann die Liebe, daran werdet werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Gott ist eben kein Prinzip, keine Theorie oder irgendwie die Produktion unseres Gehirns. Wir haben gerade neulich mal wieder abends eine Sendung da gehört im Deutschlandfunk, während wir unterwegs waren. Ja, alles ist zu erklären. Da haben sie von Menschen, die so Nahtoderfahrungen gemacht haben. Ja, alles wird versucht man zu erklären, aber nicht ein einziges Mal wurde das Wort Gott oder Religion oder irgendwas, das ist passiert. Dass das auch was mit Gott zu tun haben könnte, das war überhaupt gar keine, kam da gar nicht drin vor. Und trotzdem, wenn wir das festhalten, das größte Gebot ist die Liebe. Es gibt nach meines Wissens, ich bin kein Anthropologe, der alle Religionen der Welt und Völker der Welt studiert hat, aber ich weiß von keiner Religion, wo die Liebe das Ausschlaggebende, das Treibende, das wichtigste Element ist. Unterordnung, Islam, Gehorsam, klar, die Bibel spricht auch von Gehorsam, aber andere eben Erfüllung der Gesetze, Anstrengung, oder man muss ekstatische Erfahrungen machen, muss sich wie die Derwische da in eine Ekstase bringen, oder wie in Haiti, solange die Trommeln schlagen, bis die Leute eben dann in eine Art Trance fallen und die Geister kommen. Das sind alles Wege verschiedener Religionen. Aber das ist ein Verhältnis der Liebe vom Menschen zu Gott, erstmal von Gott zum Menschen und dann vom Menschen zu Gott ist. Soviel ich weiß, gibt es das in keiner anderen Religion. Wie weit geht diese Liebe? Ja, für Gott ging sie so weit, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und die Bibel sagt dann, interessanterweise, das war der Vers, der uns in die Mission gerufen hat, darum sollen auch wir das Leben lassen für die Brüder oder für die Menschen. Und das war interessant, damals, standen ja nicht in Gefahr, dass uns jemand ans Leben wollte. Wir hatten einen Besuch in Haiti gemacht, wollten eigentlich gar nicht nach Haiti, wir wollten nach Alaska, aber das hat nicht geklappt mit Alaska. Hat Gott uns nach Haiti geschickt, also Tür oben zu, unten auf, also runter nach Haiti. Und da hat dieses Wort zu uns gesprochen. Wir standen also nicht in Gefahr, dass uns jemand ans Leben wollte, aber es kommt gleich danach die Erklärung. Das heißt, wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder in Not und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und dann zum Schluss, um das nochmal richtig zu unterstreichen, sagt er, nicht mit Worten, nicht mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das war Gottes Reden. Gott hat in verschiedenster Weise zu uns geredet, durch die Umstände im Land damals, durch den Pastor, den wir besucht haben, den Haitianer, den wir gefragt haben, durch das gesamte Umfeld, aber auch ganz speziell durch diese Worte, die sich dann immer wieder später auch durch andere ergänzt und bestätigt haben. Das ist der Platz, wo er hingehen soll. Es ging jetzt nicht darum, wir sind nicht nach Haiti gegangen, um dort zu sterben, sondern wir sind nach Haiti dann gegangen, um dort zu wirken und zu leben. Bis zum heutigen Tag hat Gott das erlaubt, dass das so war. Aber wir haben es so verstanden, wir hatten gedacht damals, jetzt haben wir genug Geld verdient, das war damals in den USA, jetzt gehen wir zurück nach Deutschland, gehen auf eine Bibelschule und dann etablieren wir uns sozusagen wahrscheinlich hier in Deutschland. Mitarbeiten der Gemeinde war klar und so weiter. Aber wir hatten uns schon ein bisschen so überlegt, was man machen könnte. Aber Gott hat gesagt, lass das Leben, was du geplant hast. Ich habe etwas anderes für dich. Und ich denke, das ist in erster Linie, gibt ja immer wieder so eigenartige Verdrehungen, wenn es um die Medien geht, ja. Damals, vor 3 Jahren, als diese zwei Bibelschülerinnen aus Brake im Jemen ermordet wurden, und dann kamen die Reporter da auf die Bibelschule Brake und haben gesagt, sahen sie einige Sommerhelfer, es waren nicht mal Bibelschüler. Ja, und sie da, sind sie auch bereit für Jesus zu sterben? Dann haben die gesagt, ja, wir sind bereit für Jesus zu sterben. Und dann erschien nachher in dem Bericht, Bibelschüler, extreme Islamisten, alles dasselbe. Beide sind bereit, für ihren Gott zu sterben. Dass die Motivation eine ganz andere war und dass man nicht für Jesus stirbt, um andere mit in den Tod zu reißen, das wurde nie erwähnt. Aber das ist genau, und das liest man ja immer mehr, die große Gefahr sind diejenigen, die in Augen der Welt extrem ihre Religion praktizieren, denen es noch etwas kostet. Die eventuell auch noch sagen, Menschen müssen sich erretten lassen, weil sie sonst verloren. Was verloren? Na sowas, wollen sie noch einen Unterschied machen? Solche Antworten bekommt man dann von Menschen, die sagen alle, alle Menschen sind doch alle gleich und alle Religionen sind auch letztlich alles gleich. Aber dass man weiß, Gott hat Jesus Christus hat sein Leben für uns gelassen. Das ist das, er liebte sie bis zur letzten Konsequenz. Bis zum Ende, heißt es im Johannesevangelium. Und so sollen auch wir ihn lieben. Das dritte, Lehre. Nun hat der Luther gleich die Auslegung dazu gegeben. Eigentlich heißt es hier, und du sollst, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, Vers 6, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern lehren. Das ist eigentlich das Wort, was da geschieht. Aber es ist ein Wort, was, es gibt ja viele Worte anscheinend im Hebräischen für lehren, also lehren in der Schule, in der lehren im theoretischen Sinne, dass man etwas lehrt, um es zu wiederholen. Und dann gibt es aber auch ein Lehren, um es zu praktizieren. Und da gebraucht er hier das Wort, und du sollst die deinen Kindern einschärfen. So wie man ein Werkzeug, sei es ein Stechbeitel oder sei es eine Machete in Haiti, die Arbeit, die schaffen besser, als wenn sie geschärft sind, wenn sie brauchbar sind. Und wie geschieht das? Und dann sagt er ganz deutlich, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wie geschieht das? Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst die Binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie schreiben an die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Nun wissen wir, wer so ein bisschen mit Israel in Verbindung steht, dass es da die orthodoxen Juden gibt und die praktizieren das ja buchstäblich. Die machen diese Gebetsriemen und da sind kleine Kästchen dran. In diesen Kästchen ist Gottes Wort drin, also das Gesetz, Aussagen aus dem Gesetz und die binden sie sich auf die Hand, rechts und links, und die binden sie sich um den Kopf und auf der Stirn haben sie dann so ein kleines Kästchen da. Wenn sie an ihren Häusern, machen sie an ihren Eingängen, sind da Löcher oder Öffnungen neben den Türen und da wird Gottes Wort zusammengerollt, hineingeschoben. Das ist die wortwörtliche Befolgung. Aber ich denke nicht, dass Mose irgend so etwas gemeint hat damit. Was hat er gemeint, als er gesagt hat, du sollst die Binden zum Zeichen auf deine Hand? Das heißt, das Gesetz, das Wort Gottes soll mit mir gehen, dort, wo ich meine Arbeit tue. Ob ich auf damals, wie die Masse der Israeliten damals aufs Feld ging, oder ob sie Handwerker waren, oder ob sie Schreiber waren, oder was immer sie gemacht haben, oder Kriegsleute waren, die Hand sollte geführt werden vom Gesetz Gottes. Das ist der Gedanke dahinter. Die Augen, zwischen deinen Augen als Merkzeichen. Die Augen, das Gesetz soll die Richtung aufzeigen, wohin ich gehen will. Wohin ich gehen darf oder wohin ich nicht gehen soll. Das war die Führung, die er da geben will. Und die Pfosten des Hauses und so weiter. Was ich mit meinem Besitz, wie ich meinen Besitz verwalte. Wie sehe ich mich als einen Eigentümer oder sehe ich mich als einen Verwalter? Der Bestimmende ist der, der das Gesetz gegeben hat. So soll ich es gebrauchen. Es ist ja interessant, das deutsche Wort Glauben. Und wir wissen ja, dass es der Glaube ist, der durch das, was wir glauben, wenn wir es echt mit dem Herzen glauben, praktizieren wir es ja auch. Das deutsche Wort Glauben kommt ja von dem Wort geloben her. Ein Wort aus dem alten Gebrauch, wo es noch Kaiser und Könige und Fürsten und Herrscher gab, deren Untertanen dann diesem Herrn die Treue gelobt haben. Das war aber keine Einwegssituation, sondern der Souverän, also der Herr oder der König gelobte dann auch, seine Untertanen zu schützen und sie nicht nur auszubeuten, obwohl das meistens geschehen ist, aber sie auch eben, dass sie in einem Umfeld leben konnten, wo sie auch dann im Frieden und in der bewahrt worden sind. Und die Frage ist, wem habe ich die Treue gelobt? Für uns ist es, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, dann ist das so etwas, ich weiß noch damals, wie wir dreiviertel Jahr, nachdem ich zum Glauben gekommen war, haben wir uns dann in den USA damals taufen lassen. Und für mich war das so, oder für uns beide war es, es war keine extra Erfahrung in dem Sinne. Die Bibel sagte, ja, wir sollen uns taufen lassen. Der Christ soll getauft sein auf seinen Glauben hin. Das wollten wir auch tun. Und die Symbolik für mich war, ich habe das nicht alles verstanden, was die Taufe bedeutet. Aber für mich war es so wie man sich, wenn man sich heiratet, sich die Treue gelobt. So wie man den Namen dessen, den man sich angelobt, den Namen annimmt, in diesem Fall Christ werden. Das war so für mich der Beweggrund. Und da habe ich gesagt, ja, das wollen wir tun. Wir wurden zwar damals nur halb getauft, die Mennoniten haben uns nicht untergetauft, sondern die haben uns nur von oben begossen. Das war halt ihre Art und Weise, wie man getauft hat, aber ich fühle mich trotzdem getauft. Das ist nicht da das Entscheidende, genau wie es geschieht, aber dass es geschieht und dass es mit Bewusstsein geschieht. Vor einigen Monaten war da ein Artikel in der IDEA von dem Dr. Buchholz, eigentlich ein Industriemann, aber der sehr viel zum Glauben zu sagen hat. Und der hat gesagt, ja, wir in Deutschland haben ein gravierendes Problem mit dem Herrschaftsanspruch Gottes. Wir wollen immer alles in Frage stellen können. Wir wollen selbst bestimmen, was falsch und was richtig ist. In anderen Worten, wir wollen immer in der Diskussion bleiben. Wir wollen uns nicht festlegen und nicht festlegen bis zum Tod. Wir gehen dann in eine gottlose Ewigkeit, wenn wir das nicht annehmen, was Gott sagt. Ohne Geloben, ohne Glauben, kein Heil, keine Ewigkeit mit Gott. Dieser Drang, der schon von Anfang an im Menschen liegt und immer mehr gefördert wird, autonom zu sein, nichts anzunehmen, ohne eine Frage zu stellen, das fängt bei den Kleinsten im Kindergarten an. Da werden gleich das wird ja gefördert zum Teil auch, bewusst gefördert. Nichts für als wahr anzunehmen, sondern alles zu hinterfragen. Und das geschah damals, das wissen wir noch genau, nicht wir nicht, aber das wissen unsere, das weiß die Menschheit genau, wenn es dazu kommt, selbst bestimmen zu wollen, was gut und richtig, was richtig und falsch ist. Was gut und was böse ist. Und dann kam es bis zum Höhepunkt, wo die Menschen die Faust erhoben haben und haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser Christus über uns herrsche. Wir wollen das nicht. Das waren die Aussagen, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und doch ist es Gott, der weiß, wie das Leben gelingt, und wir tun gut daran zu fragen, was richtig und was in seinen Augen richtig und falsch ist. So, obwohl manche Dinge, die wir regeln, auf Anführungsstriche demokratischer Weise geregelt werden können, das ist gar keine Frage, wir leben ja auch in einer Demokratie, müssen wir uns trotzdem immer wieder vor Augen führen, das Reich Gottes ist keine Demokratie. Was Sünde ist, wird nicht entkräftigt durch Mehrheitsbeschluss.
Seine Gebote und seine Verbote sind keine Diskussionsgrundlage und wir sagen, das nehmen wir an, aber das nicht mehr. Nein, das könnte noch gehen, aber das auf keinen Fall mehr. Und darauf basiert dann der, Anführungsstriche, unser Glaube, indem, dass wir sagen, erst wenn wir Gott das Recht einräumen, uns zu sagen, wo es lang wird, wird unser Leben fokussiert oder geschärft, wie es hier sagt. Wir sollen es einschärfen, dass wenn wir Gott das Recht einräumen, wenn der Herr sagt, das ist dem Herrn ein Greuel, dann können wir nicht einfach nur heute sagen, das ist ein alternativer Lebensstil. Das geht nicht, das eine geht nicht mit dem anderen. Dann das Letzte noch, ich will da gar keine langen Ausführungen machen, will eher etwas noch einen Abschnitt lesen, fürchte. Hunderte von Aussagen in der Bibel, fürchte dich nicht. Also wir dürfen, jemand hat mal gesagt, 365 Mal für jeden Tag des Jahres einen, fürchte dich nicht. Ich habe es nicht gezählt, weiß ich nicht. Aber es gibt auch viele Aussagen, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Was ist damit gemeint? Es gibt einen Namen Gottes, der heißt die Furcht oder der Schrecken Isaaks. Das ist ein Name, ein Titel für Gott, der Schrecken Isaaks. Furcht ist nicht gleich Furcht. Nicht so wie, weil die Älteren kennen vielleicht noch die Märchen von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Es wurde uns als Kinder erzählt, zu gruseln sozusagen, in Schrecken und Angst zu versetzen. Das ist hier nicht damit gemeint. Wenn Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, dann ist nicht Angst, sondern ein tiefer Respekt gemeint. Ehrfurcht, sagen würden wir in Deutsch sagen. Scheu, die aus einer tiefen Liebe und Wertschätzung geboren ist. Der, der mich so geliebt hat und so viel bis zu seinem eigenen Leben an mich gewandt hat, mir gegeben hat, ich scheue mich davor, diesen zu entehren, diesen Schande zu bereiten oder ihm mit Unglauben zu begegnen. Ich fürchte mich davor, das ist die Furcht, von der er spricht hier, ihm Schande zu bereiten. Wir begegnen Gott mit Ehrfurcht, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Und das schließt ein, dass sein Ja ein Ja ist und dass sein Nein ein Nein ist. Er hält alles, was er zusagt und vollendet, was er sich vorgenommen hat, aber eben auch die Dinge, vor denen er uns warnt. Seine Verheißungen wie auch seine Warnungen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ich werde zum Abschluss nur noch einige Verse aus dem 8. Kapitel, auch 5. Mose 8, lesen, die der Wert sind, dass wir sie uns immer mal wieder vor Augen führen. Denn ich denke, sie haben einen Bezug zu uns, die wir hier auch in Deutschland leben. Ich schließe mich da voll mit ein. Kapitel 8, Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also Gott sagt nicht, ihr sollt nicht essen und es soll euch schlecht gehen. Nein, er sagt lediglich, wenn du gegessen hast und satt bist, dann vergiss nicht. Dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Dann Vers 17, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, und dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet auch ihr umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Ich denke nicht, dass wir in Gefahr stehen, wir sind nicht die heute hier sitzen, dass wir uns Götzen machen aus Holz oder Stein oder Metall und stellen sie irgendwo hin und knien uns davor nieder und beten sie an. Das sind nicht die Götter, von denen er hier spricht. Ein Gott ist etwas in unserem Leben oder etwas wird zu einem Götzen, wenn wir, sei es von jemandem oder von etwas, erwarten, was nur Gott geben kann. Sinn und Ziel, Erfüllung und Hoffnung über den Tod hinaus, Sicherheit oder auch Gesundheit. Ärzte können Medikamente verschreiben und können uns behandeln, aber Heilung kommt immer von Gott. Umgang mit Schuld und Vergebung. Für manche wird das ganze Leben ja zu einem hektischen Suchen nach mehr. Wo finde ich Erfüllung? Das muss ich noch machen, das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht erfahren. Das ist das, wo etwas oder jemand für uns zu einem Gott werden kann. Gott sagt, wir sollen ihn fürchten, auf dass es uns wohl gehe. Er will uns nicht einschränken, knechten oder ein Spielverderber sein, der uns die Freude am Spaß und das wirklich Gute nicht gönnt. Er hat das Beste für uns im Sinn, dass es uns hier echt wohlgehe und wir das ewige Heil nicht vermissen. Hören, um ihn kennenzulernen. Lieben, um das Leben mit ihm zu teilen. Lehren, um ihm oder seinen Wegen zu folgen. Fürchten, um ihn und ihm allein die Ehre zu geben. Möchte der Herr euch segnen. Wir nehmen jetzt noch eine Zeit, in der wir still nachdenken und ich glaube, du spielst immer so zu. Ja. Wollen wir das jetzt?